von Radio Dreieckland.
Einen schönen guten Abend eben zum Tagesinfo in der nächsten Sendung. Im Info wird es keinen Fluchtweg geben für Kurdistan. Für die Menschen, die in Kurdistan leben, um die es jetzt in der nächsten Stunde gehen soll, gibt es eben keinen Fluchtweg, einfach so eben mal abhauen aus dem Land, in dem sie leben, aus in dem Krieg ist. Das geht eben so einfach eben mal nicht. Ganz im Gegenteil, der Krieg, der in Kurdistan im Moment geführt wird vom türkischen Staat gegen die Menschen, die dort leben, gegen die Kurden und Kurdinnen, der wird sogar hier vor bundesdeutschen Gerichten noch fortgesetzt. Für euch ist es vielleicht teilweise jetzt noch alles sehr unverständlich, was ich jetzt sage. Vielleicht ist es euch am Ende der Sendung etwas verständlicher. Wir wollen auf jeden Fall in diesem Info heute nur ein Thema, nämlich eben Kurdistan, besprechen oder euch präsentieren und würden uns freuen, wenn ihr uns auch mit kritischen Anrufen oder mit Anmerkungen oder Ergänzungen zum Beispiel hier noch kontakten würdet. Wir haben hier im Studio die Telefonnummer 31028 im Studio hier von Radio Dreieckland. Wenn ihr zu dem Thema eben der nächsten Stunde noch irgendwas, ja, eben ergänzend oder wie gesagt kritisierend noch beitragen wollt. Um Kurdistan, um ja die Gegend ganz im Osten der Türkei, in Ostanatolien, soll es in der nächsten Stunde dann also gehen.
Mein Kind Adilosch, du bist geboren. 3 Tage lang haben wir dich hungrig gehalten. 3 Tage lang. Da haben wir dich nicht gestillt, damit du nicht krank wirst, weil das unser Brauch ist. Greif jetzt die Brüste, greif und wachse. Das sind die Kobras und Drachen. Das sind diejenigen, die uns unser Brot wegnehmen. Kenne diese, kenne und wachse. Das ist die Ehre, die in unserem Pass eingeschrieben. Das ist auch die Geduld, reingewachsen von Gift. Halte dies fest, halte und wachse.
Kurdische Musik und ein kurdisches Gedicht von Hisameddin Areç.
Aufgenommen jedoch in Berlin, denn auch er lebt, wie viele seiner Landleute, im Exil. Keineswegs, wie uns Politiker hierzulande oftmals weismachen wollen, als Wirtschaftsflüchtling oder so. Wobei, nebenbei bemerkt, auch dies eigentlich kein Ausweisungsgrund sein dürfte. Entsteht doch hiesiger Wohlstand gerade auf den Schultern so manchen Trikontlandes.
Dennoch, Hisameddin Areç lebt in Berlin, weil ihm zu Hause der Tod sicher ist. Denn in Kurdistan herrscht Krieg. Nicht, wie meist, zwischen einem Nationalstaat und dem nächsten, sondern zwischen dem türkischen Staat und Kurdistan.
Kurdistan selbst erstreckt sich zwar auf Teile Iraks, Irans und Syriens. Dennoch soll uns hier und heute um den Teil der Türkei gehen, in dem die kurdische Minderheit lebt. Ein karges Land mit viel Kleinökonomie, mit Nomaden und ihren dürren Ziegen, mit gewachsenen sozialen Strukturen und karger, trockener Natur. Und trotzdem immer wieder Ziel westeuropäischer Zivilisationsmüder, wenn sie mal wieder alle Schrecken dieser Welt hinter sich lassen wollen.
Nur, wie so oft, die Idylle trügt. Alle 10 Jahre, so sagt man, findet in der Türkei ein Militärputsch statt. Das war so 1960, Anfang 1971, zuletzt im September 1980. Die Generäle übernahmen mit Waffengewalt die Macht, lösten die Parlamente auf, ließen die gewählten Politiker hinrichten oder hinter Gitter stecken. Sie gaben vor, das Vaterland aus der Krise zu retten und verwandelten das Chaos in Friedhofsruhe.
Nun schreiben wir das Jahr 1990 und noch fand in der Türkei kein Militärputsch statt. Ist das Land, in dem die Menschen seit 45 Jahren versuchen, ein demokratisches System zu errichten und zu bewahren, Ist das Land diesem Schicksal zum ersten Mal entronnen?
Wohl kaum. Vielmehr scheint es, als hätten sich die Putschisten dieses Mal nur ein anderes Gewand angezogen. Diesmal wurden keine neuralgischen Punkte mit Panzern besetzt, keine Ausgangssperre verhängt, staatliche Behörden keinem General unterstellt, nicht einmal Massenverhaftungen fanden statt.
Und doch haben die Militärs ihre Tradition gewahrt, alle 10 Jahre in die Politik einzugreifen. Aktuell in der Form, dass im Südosten der Türkei ein unerklärtes Kriegsrecht herrscht, genannt Ausnahmezustand. Zu diesem Zweck änderte man die traditionelle Verwaltungseinteilung, machte die Provinzen Südostanatoliens zu einer Einheit und ordnete sie dem berüchtigten Bezirksgouverneur Hayri Kocaşioğlu unter.
Der herrscht als ehemaliges hohes Tier beim türkischen Geheimdienst mit Vollmachten, die eher einem arabischen Scheich als einem demokratisch legitimierten Regierungsmitarbeiter gut anstehen. Wichtiges Instrument seiner Amtsführung, die Verordnung Nummer 413. Hiermit kann jegliche Opposition verboten werden, selbst das Erscheinen kritischer Zeitschriften.
Ab sofort können Sie vor Gericht gestellt werden, wenn Sie etwas veröffentlichen, in dem die Worte Kurde, PKK, Sozialismus, Kommunismus oder kurdische nationale Bewegung vorkommen. Es kann sein, dass Sie am Ende des Prozesses freigesprochen werden. Aber während des Prozesses, der 5 Jahre dauern kann, wird Ihre Druckerei geschlossen bleiben.
Türkische Polizei während ihrer Besetzung linker Druckereien in Istanbul.
Ich verbiete alle Wörter mit K. Die Wörter mit K verbiete ich doppelt.
Der Chefredakteur einer der größten Tageszeitungen des Landes in einer internen Dienstanweisung. Die Konsequenzen waren sofort spürbar.
Seit Anfang Mai finden Hunderte von Zeitungen selbst zu Schwarzmarktpreisen keine Druckereien mehr. Zum anderen erscheinen in Zeitungen, die begonnen hatten, differenzierter über das Kurdenproblem zu berichten, nunmehr wieder ausschließlich die staatsoffiziellen Meldungen.
PKK niedergeschlagen. Die türkische Armee versetzte den Separatisten wieder einen schweren Schlag.
Genau wie nach den Staatsstreichen 1960, 1971 und 1900.
1980. Genau wie nach den Staatsstreichen 1960, 1971 und 1980. Grundlage für die Politik des türkischen Staates, die Existenz Kurdistans zu leugnen, sind Aussagen des Gründers der türkischen Republik, Atatürk. Schon er hatte damals die Kurden als nicht existentes Volk bezeichnet. Somit sind nun die Kurden, eines der ältesten Völker Mesopotamiens, das größte Volk der Erde, das kein Land besitzt.
Eine Einschätzung weniger versprengter Wirrköpfe? Wohl kaum. Vertritt doch selbst der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Schnorr diese in der Türkei kriminelle Ansicht.
Ich beurteile die Situation der Kurden in der Türkei als besonders kritisch. Die Türkei darf die kurdische Minderheit nicht länger diskriminieren. Das Mindeste ist für mich, dass den Kurden kulturelle Autonomie gegeben wird. Es ist unerträglich, dass im Südosten der Türkei Menschen nicht ihre eigene Sprache sprechen dürfen. Die kurdische Sprache ist verboten. Ich bin in den kurdischen Dörfern gewesen. Die Kinder dürfen in den Schulen ihre Sprache nicht lernen. Sprache, Geschichte und Kultur werden einem ganzen Volk genommen. Die Türkei leugnet seine Existenz. Es ist bitter zu beklagen, dass die europäischen Länder in ihrer Nahostpolitik der Verfolgung der Kurden keine Aufmerksamkeit widmen.
Innenminister Schnorr. Richten wir aber besser unseren Blick auf Kurdistan selbst. Lassen wir einen Kurden selbst erzählen von dem, was in seiner Heimat vollzogen wird.
Erste sind also die verstärkte Aufrüstung und Militarisierung in der türkischen Kurdistan, in dem jetzt also 2 komplette türkische Armeen stationiert sind. Aufbau einer starken militärischen Infrastruktur, zum Beispiel 4 militärische Flughafen, strategische Straßen werden gebaut, Sondertraining also für die Offiziere für Einsatz in die Kurdistan, türkische Offiziere. Zunehmende NATO-isierung, sagen wir, der Streitkräfte in Kurdistan mit dem also Näherrücken des Golfkrieges und seine Fronten. Zweitens, Verstärkung der Gendarmerie-Einheiten mit modernsten, also Antipartisanenwaffen, Einsatz von Spezialeinsatzkommandos mit NATO-konformer Antiterrorausbildung, nennen die das. Dritte ist die, also Aufbau sogenannter Dorfschützer oder Milizen, die jetzt 25.000 Mann zählen, die meistens also von Bauern oder arbeitslosen Kurden bestand. Viertens sind die Sondermaßnahmen, also Ausbau eines Grenzzaunes entlang der syrischen Grenze, außerdem Deportation und Auslöschen ganzer Gebieten und Dörfern.
Täglicher Terror der türkischen Militärs ist in Kurdistan also an der Tagesordnung, nicht in Gestalt einzelner Ausschreitungen, sondern
heute sind die Drohungen in der Türkei gegen kurdischen Volk sind handfester geworden als früher. Man kann also sagen, dass das kurdische Volk befindet sich tatsächlich in der Gefahr des Völkermordes.
An den Ufern des Euphrat. Anatolien ist uns eine Mutter, eine getretene, verdorrte. Jeder Tyrann tobte an ihr seine Wut aus. Wann immer wir uns an ihr Brust klammerten, wann immer sie uns in die Arme schloss, fielen wir in die Hände der Feinde. An den Ufern des Euphrat war die Angst Wächter vor unserer Tür. Armut das Tuch auf unserer Erde. Den Tag sahen wir nicht, die Rose sahen wir nicht. In der Dunkelheit saugten wir an der Brust. In den finsteren Nächten der Kurden gab es nicht einmal Glühwürmchen. Im Gesicht der Armenier war nie ein Lächeln zu sehen. Ach, Assyrer, Syriani, geliebter Zigeuner, verflucht sei die ewige Vertreibung.
Neben der innenpolitisch-historischen Dimension, neben dem Leugnen der Existenz des kurdischen Volkes seit Atatürks Doktrin, darf eines nicht außer Acht bleiben. Die Osttürkei ist strategisch für die NATO von entscheidender Bedeutung.
Als Ostflanke Richtung Sowjetunion, Richtung Irak und Iran haben die NATO-Generäle vehementes Interesse an einem befriedeten Kurdistan. Die NATO unterhält eigene Manövergebiete und kooperiert mit dem türkischen Militär. Keine Frage, dass vor diesem Hintergrund wesentliches Engagement die Kurden durchweg in der Magengrube betrifft. Als direkte militärische Mitarbeit, oftmals aber subtiler, schließlich leben wir ja nicht mehr im Zeitalter der Bauernkriege.
Zum Beispiel in Gestalt gezielter Wirtschaftshilfe. Nicht in der Form, dass etwa Schulen oder Krankenhäuser gebaut würden. Nein, so richtig. Kurdistan soll zum Industriegebiet werden. Denn, so die Überlegung, will man ein Volk wirklich ruhig kriegen, so sind Brot und Spiele, garniert mit industrieller Arbeit, das adäquate Mittel. Die Zauberformel, die all diese Vorteile in sich birgt, heißt GAP.
GAP ist die Abkürzung für Güney-Anadolu-Projesi, Südanatolien-Projekt. Seit den 70er Jahren geplant, inzwischen im Bau, weit fortgeschritten. Bei dem Mammutprojekt geht es ganz einfach um Wasser. Das Wasser der Flüsse Euphrat und Tigris, die sich durch 6 türkische Provinzen ziehen und dann nach Syrien und in den Irak weiterfließen. 22 Staudämme sollen das Wasser über weite Flächen hinweg stauen, 17 davon mit Wasserkraftwerken Elektrizität produzieren. Was passiert dann mit dem Wasser? Es macht unfruchtbares Land zu blühenden Äckern und Gärten. Das schafft Arbeitsplätze. Für die Felder werden Maschinen, Dünger und Gifte benötigt. Das bedeutet Industrialisierung, also wiederum Arbeitsplätze. Die Fabriken können dann durch den Strom der Wasserkraftwerke versorgt werden. Fachkräfte werden aus der Westtürkei in den Südosten strömen. Die Bevölkerungszahl soll sich verdoppeln. Der Export soll steigen, die Devisen strömen. Irgendwo muss es doch bei diesem schönen Märchen ein paar Haken geben. Diese fangen schon bei der Finanzierung an. Bereits jetzt ist die Türkei mit 40 Milliarden Dollar verschuldet. Die Staudämme allein sollen etwa 18 Milliarden Dollar kosten, der Ausbau der Stromkapazitäten nochmals 130 bis 150 Milliarden Dollar. Ausländisches Kapital ist schon jetzt überwiegend beteiligt. Der Masterplan stammt von einer japanischen Consulting-Firma, die elektrotechnische Ausrüstung aus BRD und Schweiz. Den größten Anteil hat Siemens. Sie bekam den 190 Millionen Mark Auftrag für die Überlandleitung vom größten Staudamm, dem Atatürk-Staudamm, nach Ankara. Aufträge an türkische Firmen werden nur noch vergeben, wenn diese einen ausländischen Partner vorweisen können. Die Finanzierung für den Berecik-Damm zum Beispiel am Euphrat läuft folgendermaßen. Das Kapital kommt von der westdeutschen Firma Philipp Holzmann, einer Schweizer und einer belgischen Firma. Und alle drei dürfen sich dann für 20 Jahre die Gewinne teilen. Für die Landbevölkerung hingegen ist das Projekt ein Albtraum. Allein der größte Atatürk-Stausee, der schon seit 2 Monaten langsam gestaut wird, soll doppelt so groß wie der Bodensee werden. Er überschwemmt dabei 135 Ortschaften. 55.000 Menschen werden vertrieben. Die meisten besitzen kein Land, sondern pachten. Das heißt, sie bekommen vom Staat nur eine knappe Entschädigung für ihr Haus. Angebote für Ersatzland gibt es nur in Zentralanatolien oder ganz im Westen. So werden die Dorfgemeinschaften auseinandergerissen. Viele ziehen einfach in die Metropolen der Region und vergrößern dort die Slums und die Masse der Arbeitslosen und Gelegenheitsarbeiterinnen. Auf den Baustellen für die Staudämme werden Kurden meist grundsätzlich nicht beschäftigt.
Die Fertigstellung des gigantischen Planes steht in den Sternen. Ausländische Investoren halten sich doch zurück. Man fürchtet die Instabilität der Region.
Dennoch ist verständlich, dass dem türkischen Staat zentral an dem Staudammprojekt gelegen ist. Gelingt seine Durchsetzung, ist man der Beseitigung des Problems Kurdistan schon ein ganzes Stück näher gekommen. Neben der Industrialisierung der Region zeitigt das Staudammprojekt aber noch ganz andere, von den Mächtigen erwünschte Folgen. Die notwendige Zersiedelung der kurdischen Bevölkerung und damit die Auflösung der gewachsenen, renitenzfördernden Sozialstrukturen. Jochen Hippler, Mitarbeiter der Grünen in Bonn und Konkretautor, war kürzlich im irakisch-Kurdistan und kann uns ähnliche Entwicklungen von dort schildern.
Die irakische Regierung hat eigentlich seit den 70er Jahren und verstärkt eben jetzt in den letzten Jahren Zwangsumsiedlungskampagnen durchgeführt. Das heißt, das Grenzgebiet zum Iran ist von Kurden geräumt worden, von allen Menschen geräumt worden. Es gibt also praktisch eine große menschenleeren Streifen. Es gab aber auch noch weiter innerhalb im Land Zwangsumsiedlungen, wo kurdische Siedlungen, ich habe auch gehört, arabische weniger, aber das kann ich nicht bestätigen, aus eigener Ansicht bisher. Also dass Siedlungen niedergewalzt worden sind, also bis auf die Grundmauern. Ich habe ungefähr 20 Dörfer gesehen, von denen praktisch nur noch die Grundmauern standen und sonst gar nichts mehr. Wo man zum Teil kaum noch merken konnte, dass es mal ein Dorf gewesen ist. Und die Leute sind dann halt in größeren Siedlungen unter Regierungskontrolle neu angesiedelt worden.
پشمرگا سلاولو و دوزاوا پشمرگا تو فدای گلیمی پشمرگا تو جنگاور سرچیای پشمرگا تو ترس و خوفا دلکت خوار و دجمنای پشمرگا تو سمبولا سرخبون و آزادیامی بجی هر بجی پشمرگی قهرمان رابط بینگه هکر پشمرگی ما رختان سرگره دا پشمرگی ما به شهر و جنگام دلی پشمرگی ما حیفا ما کردا هلی پشمرگی ما رابط بینگه هکر پشمرگی ما رختان سرگره دا پشمرگی ما به شهر و جنگام دلی پشمرگی ما حیفا ما کردا هلی پشمرگی ما پشمرگی ما
da perveri peşmerge me Tu her beji işi mera peşmerge me Tu lehengi u leşkeri peşmerge me Tu kancari u şeşberi peşmerge me Mizgin li ta perveri peşmerge me Tu her beji işi mera peşmerge me peşmerge me peşmerge me çabe me beşna te ya peşmerge me kurdistan vare te ya peşmerge me evde mu devra te ya peşmerge me ev dostu yara te ya peşmerge me çabe me beşna te ya peşmerge me kurdistan vare te ya peşmerge me peşmerge me
Die Bemühungen der auf verschiedentliche Weise involvierten Regierung ziehen sich bis in die Bundesrepublik, bis nach Düsseldorf. Dort begann am 24.10.89 vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf das von der Bundesanwaltschaft als bisher größter Terroristenprozess angekündigte Verfahren gegen 17 Kurdinnen. Im Zentrum des Verfahrens steht der Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nach 129a. Beziehungsweise ihrer Unterstützung durch Betätigung innerhalb der PKK, der kurdischen Arbeiterinnenpartei.
15 der Angeklagten befinden sich zum Teil über 2 Jahre lang unter Isolationsbedingungen in Untersuchungshaft. Die strenge Isolierungshaft und die besonderen Sicherheitsvorkehrungen regelt ein 57 Punkte umfassendes Haftstatut, das unter anderem ein zusätzliches Türschloss oder Kette, Fliegendraht bzw. Lochblende vor den Fenstern der Zelle, keinerlei Kontakt mit anderen Gefangenen, Durchsuchung der Verteidigerakten, Beobachtung der Gefangenen Tag und Nacht und so weiter vorsieht. Verantwortlich für die Isolationshaftbedingungen der Kurdinnen und Kurden ist der sich so menschenfreundlich gebende Innenminister Schlohr. Mittlerweile sind 9 der Angeklagten gegen hohe Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Gegen einen Angeklagten wurde das Verfahren eingestellt.
Der Kurdinnenprozess setzt in vielerlei Hinsicht neue Maßstäbe. So könnte ihm bei der internationalen Terrorismusbekämpfung in der Bundesrepublik eine Pilotfunktion zukommen.
Schon allein das Anklagekonstrukt der terroristischen Vereinigung bereitet Probleme, sodass 3 Varianten erdacht werden. Gegen die PKK als solche sowie ihre Mitglieder wäre eine Anklage in der Bundesrepublik nach dem Paragraphen 129a nicht möglich, weil die PKK eine Auslandsvereinigung mit Sitz in Damaskus ist. Denn 1982 entschied der Bundesgerichtshof, dass der Paragraph 129a nicht auf Auslandsvereinigungen angewendet werden kann, obwohl die Mitglieder der angeklagten neofaschistischen Wehrsportgruppe Hoffmann ausschließlich Bundesdeutsche waren.
Gleichwohl konstruierte die Bundesanwaltschaft in ihrer ersten Variante eine terroristische Inlandsvereinigung in der PKK, die sich auf diverse Teilorganisationen von angeblichen oder tatsächlichen Gruppen bezieht.
Als die Einwendungsschrift der Verteidigung vorlag, die die juristische Unhaltbarkeit der Anklage aufzeigte, wurde als 2. Variante die gesamte PKK in der Bundesrepublik, später auch in Europa, zur terroristischen Vereinigung erklärt.
Im Eröffnungsbeschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf folgte die 3. Variante. Hiernach soll innerhalb der PKK zur Durchsetzung des Alleinvertretungsanspruchs und zur Disziplinierung der Parteimitglieder eine mit Parteisicherheit, Kontrolle, Nachrichtendienst, eigene Organisation entwickelt worden sein. Diese reiche vom Generalsekretär über das Zentralsekretariat der Gesamtpartei, das Europäische Zentral- und Exekutivkomitee in Köln und so weiter, bis zu speziellen Arbeitsgruppen, deren Aufgabe die Ausführung von sogenannten Bestrafungsaktionen sei.
Die Anklage steht offensichtlich auf wackeligem Boden. Gibt es mittlerweile eine Regelung, die die Verfolgung ausländischer Organisationen legitimiert? Hierzu Michael Schubert, Verteidiger im Kurden- und Kurdinnenprozess.
Es gibt einen im Eilverfahren sozusagen im Mai durch den Bundesrat nur gegen die Stimmen von Bremen und Berlin gebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Formen organisierter Kriminalität, wieder mal ein Vorstoß des Freistaats Bayern und des Landes Baden-Württemberg, in dem zum einen Dinge, die im Strafverfahrensänderungsgesetzentwurf der Bundesregierung drin waren, der ganze Einsatz von V-Leuten, nachrichtendienstliche Mittel für die Polizei und so drin ist. Paragraph 129 Strafgesetzbuch, also kriminelle Vereinigung, ist ja der Grundtatbestand zu Paragraph 129a StGB. Das bedeutet, dass was dort als Voraussetzung für die Strafbarkeit geregelt ist, auch für 129a gilt. Und nun soll ein neuer Paragraph 129 Absatz 2 eingefügt werden nach dieser Gesetzesvorlage, wonach der Paragraph 129 und damit auch 129a auch auf Vereinigungen anzuwenden ist, die nicht oder nicht nur im Inland bestehen, wobei allerdings jetzt im Moment noch die Einschränkung für bestimmte international verfolgbare Straftaten gegeben ist, was Mord zum Beispiel nicht ist, ja, also wenn es um so einen Katalog Straftatbestand des 129a geht, dann ist das offenbar von der jetzigen Gesetzesfassung noch nicht mit erfasst. Aber diese Vorlage weist genau in die Richtung, die man erwarten musste und für die der PKK-Prozess auch ein Pilotprojekt ist. Eben, dass jetzt die Verfolgung als terroristische Vereinigung auch auf Auslandsvereinigungen ausgedehnt werden kann, mit dem Ergebnis eben der direkten Intervention mittels Strafrecht in bewaffnete Befreiungskämpfe zum Beispiel.
Kurdistan, Kurdistan, navete çeşirine, dünya alem dizane, em
Der Prozessverlauf wird durch die Sonderbedingungen zusätzlich verschärft. Zum ersten Mal werden Angeklagte, das heißt aus Sicherheitsgründen, in einem eigens angefertigten Plexiglaskäfig von ihren Verteidiger und Verteidigerinnen getrennt gehalten. Aufgehoben wurde die Maßnahme im September 1990. Erschwert wird die unzumutbare, prozessrechtswidrige Situation durch die gravierenden Übersetzungsschwierigkeiten der gerichtlich bestellten Dolmetscher. Anfangs mussten wegen falscher Übersetzungen Verhandlungen abgebrochen werden. Ebenso findet die umstrittene Kronzeugenregelung erstmalig Anwendung. Die genannten und weitere Sonderbedingungen führen zu einer angespannten Atmosphäre im Gerichtssaal, die auch weiterhin trotz Abbau des Käfigs und der Haftverschonung neuer Angeklagter bestehen bleibt. So führte eine Provokation des Vorsitzenden Richters am 60. Verhandlungstag gegen einen nicht anwesenden Zuschauer zum Verhandlungsausschluss für mehrere Tage, 4 Angeklagte wegen hiergegen vorgebrachten Protests.
Und was passiert ist an diesem 60. Tag, das hatte auch noch eine Vorgeschichte, weil ich glaube 2, 3 Verhandlungstage zuvor wurden zunächst mal mehrere inzwischen aus der Haft entlassene Angeklagte in Ordnungshaft genommen. Die mussten für 3 Tage in Ordnungshaft wegen ungebührlicher Zwischenrufe. Und dann, kurze Zeit später, wurden sogar inhaftierte Angeklagte aus der Verhandlung ausgeschlossen. Das Gericht droht also jetzt direkt damit, Angeklagte, die schon aus der Haft entlassen sind, wieder mehr oder weniger lange einzusperren und die anderen aus der Verhandlung insgesamt auszuschließen. Das zeigt halt die zugespitzte Situation im Verfahren. Und die Art und Weise, wie das Gericht versucht, seine Verfahrenshoheit zur Durchsetzung des Gesamtkonzepts aufrechtzuerhalten.
Dient das auch der Verfahrensabkürzung?
Ja, ich glaube, letzten Endes könnte das ja nur der Verfahrensabkürzung dienen, wenn das Gericht sozusagen alle rausschmeißen würde. Es kam zwar schon mal im Dezember etwa im Zusammenhang noch mit den Protesten gegen die Trennscheibe im Verhandlungssaal eine mehr oder weniger offene Drohung von Seiten des Gerichts auf, auch die Verteidiger würden ausgeschlossen, beziehungsweise ihnen würde das Pflichtmandat entzogen. Aber das ist im Moment rechtlich jedenfalls schwer zu machen, weil die ganzen Auseinandersetzungen, die Anträge, die die Verteidigung stellt und so weiter, sind alle überhaupt nicht zu beanstanden, also rein formalrechtlich. Sicherlich, es wird so sein, dass sich das Gericht darum Sorgen macht, wie es anders als durch solche Maßnahmen letzten Endes das Verfahren so durchziehen kann, wie es offenbar von vornherein sich das gedacht hat.
Warum kommt es in der Bundesrepublik überhaupt zu einem Verfahren gegen die beschuldigten Kurdinnen?
Im Gegensatz zu gescheiterten Kriminalisierungsversuchen in anderen Staaten wie Schweden oder die Schweiz ermöglicht erst der bundesdeutsche Paragraf 129a ein Verfahren gegen sogenannte terroristische Vereinigungen, wonach sogar die Unterstützung und die Werbung für eine solche mit Strafe bedroht ist. In Westeuropa sucht daher der Paragraf 129a seinesgleichen. Der 129a ist der Schlüssel für ein Sonderrechtssystem mit Spezialermächtigungen. So können Ermittlungs- und Justizbehörden weitgehend auch ohne unmittelbare Tatnachweise ermitteln und anklagen.
1987 wurde der 129a für den internationalen Gebrauch gerüstet. Dem vorausgegangen war im Oktober 86 ein Treffen zwischen dem ehemaligen Generalbundesanwalt Rebmann und dem türkischen Botschafter. Hier verständigten sie sich, den gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus zu stärken. Zu diesem Zeitpunkt war das türkische Militärregime durch den Befreiungskampf der PKK in erhebliche Bedrängnis geraten, trotz Hinrichtungen, Folter und Massenprozessen.
Die anschließende Novellierung des 129a mit Inkrafttreten 1987 weitete die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft zur Verfolgung solcher Vereinigungen aus. die die Sicherheit der in zu solchen Vereinigungen aus, die die Sicherheit der in der Bundesrepublik stationierten Truppen der NATO und aller NATO-Vertragsstaaten, zu denen eben auch die Türkei gehört, zu beeinträchtigen drohen. Das Kerngebiet der Kurden und Kurdinnen in Ostanatolien bildet die strategiewichtige Ostflanke der NATO. Eine eventuelle Unabhängigkeit der Kurden und Kurdinnen durch die marxistisch orientierte PKK und der jetzige Befreiungskampf stehen konträr zur NATO.
Die Kriminalisierung der PKK als terroristische Vereinigung in der Bundesrepublik liegt daneben in den wirtschaftlichen Interessen der Bundesrepublik begründet. Die Bundesrepublik ist größter Investor mit 167 Firmen und ihrem Anteil von 11% am ausländischen Kapital in der Türkei. Der Kurdinnenprozess ist deshalb als Unterstützung des Militärregimes in der Türkei zu bewerten.
Darüber hinaus ist ein weiterer Aspekt zu berücksichtigen. Eine breite öffentliche Kriminalisierung der PKK mit vielen Anhängern und Anhängerinnen in der Bundesrepublik, hier leben etwa 400.000 Kurden und Kurdinnen, erleichtert die Verschärfung des Ausländer- und Asylrechts. Die Verschärfung findet jetzt ihren Niederschlag im neuen Ausländergesetz. Danach soll praktisch jede oppositionelle und antiimperialistische Betätigung verboten und mit Maßnahmen bis hin zur Abschiebung geahndet werden können.
Das ist ja auch in der Praxis schon massiv umgesetzt worden. Im ganzen Umfeld des Prozesses, also des Düsseldorfer Prozesses, vor allen Dingen in Bayern, haben verschiedene Kurdinnen und Kurden Verfügungen bekommen von Ausländerbehörden, in denen ihnen verboten wurde, zu bestimmten anderen Personen noch Kontakt zu halten. Gleichzeitig wurde ihnen nicht etwa bloß die Verbreitung bestimmter Zeitungen, sondern der Bezug bestimmter Zeitungen verboten, bei Androhung weitergehender ausländerrechtlicher Maßnahmen. Es wurden ständig Veranstaltungen zum Thema Kurdistan verboten. In Baden-Württemberg hat es solche Sachen zum Teil auch gegeben. Vor allen Dingen hat es mehrfach Hausarrest sozusagen gegeben bei Anwesenheit von führenden türkischen Politikern in der Bundesrepublik für Kurdinnen und Kurden. Was jetzt in den Paragraphen 35, 36 Ausländergesetz drinsteht, ist sozusagen die Festschreibung dieser Maßnahmen, die in Einzelfällen zuvor noch verwaltungsgerichtlich angegriffen wurden und zum Teil auch mit Erfolg. Das wird jetzt alles nicht mehr möglich sein. Die Bestimmungen laufen in der Tat auf dem politischen Maulkorb für jegliche Unabhängigkeitsbestrebungen hinaus, also für die Unterstützung von Unabhängigkeitsbestrebungen hinaus. Und es ist sicherlich ganz schlimm, dass diese ganze Dimension der Sache so wenig diskutiert worden ist.
Die Bundesanwaltschaft strebt ja darüber hinaus auch an, dass allein schon mit Anklageerhebung nach 129a eine Abschiebung erfolgen sollte. Hältst du das für realisierbar?
Bislang ist mir nicht bekannt, dass die Bundesanwaltschaft das direkt in eine Form eines Gesetzes, eine Gesetzesvorlage gebracht hat, etwa auch irgendein dafür zuständiges Organ, Bundesrat, Bundestagsausschüsse oder Justizministerium, das schon direkt so bearbeiten. Es handelt sich ja um einen Vorstoß von dem damaligen Generalbundesanwalt Rebmann, und zwar direkt bezogen auf den PKK-Prozess. Aufgrund der Erfahrungen damit, dass es große Schwierigkeiten in diesem Verfahren gibt, überhaupt das zu erreichen, was die Bundesanwaltschaft will. Das Problem bei diesem Vorstoß von Rebmann ist einfach das, dass es wirklich ganz offensichtlich mit Grundprinzipien der Gewaltenteilung und der Rechtsordnung nicht mehr zu vereinbaren ist. Bislang gibt es eine vorzeitige Ausweisung und Abschiebungsmöglichkeit 456a der Strafprozessordnung dann, wenn ein Ausländer verurteilt ist, rechtskräftig verurteilt ist durch ein Gericht. Er kann dann damit einwilligen, dass er praktisch vorzeitig abgeschoben wird und dadurch die Strafvollstreckung abgekürzt wird. Und das will Rebmann nun davon abhängig machen, dass die Bundesanwaltschaft bloß eine Anklage erhebt. Das bedeutet im Ergebnis, dass eine Anklage der Bundesanwaltschaft schon ein Beweis für die Schuld des Betreffenden ist. Wenn man ihn sonst nicht ausweisen könnte, dann soll er auf so einer Grundlage ausgewiesen werden können. Ich glaube, allein das macht schon erhebliche Probleme, obwohl ich nicht ausschließen will, dass man es trotzdem versuchen wird.
Im Vergleich zur offenen, oft angeprangerten, völkerrechtswidrigen militärischen Interventionspolitik der USA stellte der Außenminister Genscher fest, dass die EG-Staaten subtilere Vorgehensweisen entwickelt hätten. Damit spielt Genscher wohl auf die zweifelhafte Führungsrolle der Bundesrepublik in Sachen Sicherheitspolitik an, die auf Repression zielt.
Er spielte also für die Bundesrepublik auf die Vorreiterrolle bei diesen sogenannten Terrorismusverfahren wohl an, die jetzt eben auch in der Kriminalisierung von bewaffnet kämpfenden Befreiungsbewegungen in verschiedenen Teilen der Welt ausgedehnt werden. Und er spielt sicherlich auf das Europäische Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus an, an der praktisch alle EG-Staaten beteiligt sind und auch Staaten wie die Türkei zum Beispiel, mit dem maßgebliche Schutzrechte für politisch Verfolgte unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung ausgehebelt werden. Der Unterschied zur Vorgehensweise der USA, der wurde damals diskutiert, etwa an den Achille-Lauro-Aktionen der USA oder der Bombardierung von Tripolis, während also die USA unter Bruch von völkerrechtlichen Bestimmungen direkte militärische Interventionen vornimmt, gedenkt man wohl von Seiten der EG-Staaten, das Ganze in Strafverfolgung zu verpacken und die Bekämpfung von Befreiungsbewegungen oder Unabhängigkeitsbestrebungen von Trikont-Staaten und Völkern in solchen Trikont-Ländern in dieser Art und Weise vorzunehmen. Das ist natürlich ein wesentlich flexibleres Instrument. Man kann dann gleichzeitig unter dem Vorwand der Entwicklungshilfe das WKA oder andere Bundesgrenzschutz zum Beispiel dorthin schicken und Truppen ausbilden, wie das im Fall der Türkei in ihrem Vorgehen gegen Kurdistan nach zahlreichen vorliegenden Informationen noch wirklich gemacht wird. Da werden nicht nur ständig Ausbildungen geliefert in Sachen sogenannter Terrorismusbekämpfung und das richtet sich dann gegen die kurdische Unabhängigkeitsbewegung. Da wird auch direkt Kriegsmaterial, Waffen und so weiter hingeliefert.
Wie am Kurdinnenprozess vorexerziert, können weitere 129a-Verfahren etwa gegen Mitglieder der IAA oder der PLO inszeniert werden, woran bereits konstruiert wird. Von dieser Entwicklung kann auch die Internationalismusarbeit in der Bundesrepublik berührt werden. Die Solidarität mit Befreiungsbewegungen, wie zum Beispiel der FMLN in El Salvador, könnte nun leichter als Unterstützung terroristischer Vereinigungen oder als Werbung für solche kriminalisiert werden.
Ja, wenn eine Kriminalisierung solcher Organisationen als terroristische Vereinigungen stattfinden würde und das Konzept der Kriminalisierung von Auslandsvereinigungen, was im PKK-Prozess ja exemplarisch zum ersten Mal durchgezogen wird, ausgedehnt wird auf andere Organisationen, dann kann man natürlich verschiedene Formen der Unterstützung als Unterstützung einer terroristischen Vereinigung deklarieren. Das ist in der Tat der Fall.
Die Kritik am Kurdinnenprozess, die im Ausland und in Tageszeitungen an den rechtswidrigen Verfahrensbedingungen zum Ausdruck kommt, darf dort nicht stehen bleiben, sondern muss sich gegen den Repressionsparagraf 129a richten, um die Kriminalisierung von Befreiungsbewegungen zu verhindern.
So, jetzt haben wir uns hier eine Dreiviertelstunde lang artikuliert und ihr wart zum Zuhören verdammt. Wenn ihr den Spieß mal umdrehen wollt, hier anrufen und vielleicht eure Meinung zu dem Thema oder auch zu was anderem noch kundtun wollt, könnt ihr das noch tun. Wir haben noch ein bisschen Sendezeit, machen noch ein bisschen Musik, aber wie gesagt, ihr könnt auch gerne hier anrufen noch. Das Info ist hier erreichbar unter 31 028 im Studio von Radio Dreieckland.
In the land of a thousand dancers, I dance.
Ja, wenn ihr uns nichts zu sagen habt oder dem Rest der Welt, dann haben wir hier noch einen kleinen Nachtrag. Und zwar geht es da um eine ganz aktuelle Sache vom, naja, ganz aktuell vom Ende Juni. Da ging es um ein Massaker in dem kurdischen Dorf Gere. Das war am 21. Juni. Und seit dort regt sich weiter dort der Widerstand der Kurden gegen den Terror des türkischen Staates. Der versuchte nämlich, das Massaker als Propaganda gegen die PKK zu benutzen. Also offensichtlich war jedoch bald, dass eben nicht die PKK für die Terrorakte verantwortlich war. Kurz vor dem Massaker wurde die Gegend abgeriegelt. Journalisten und Angehörige durften nicht in die Gegend rein. Ende Juni durfte eine Delegation aus der BRD dann doch einreisen. Nicht bevor die Bewohner der Gegend deportiert und eingeschüchtert worden waren. Die Delegation, die zur Untersuchung der Vorkommnisse angereist war, fand dennoch massenhaft Indizien, die für die Verantwortlichkeit der türkischen Armee an dem Massaker sprachen. Militär- und Polizeigebäude in dem Dorf blieben bei dem angeblichen Angriff der PKK unangetastet. Zufällig waren keine Militärs in der Nähe und andere, die da waren, griffen nicht ein. Es wurden nur ausgewählte Häuser niedergebrannt, und zwar die von Bewohnern, die sich nicht rekrutieren lassen wollen. Der türkische Staat versucht weiterhin, sich ein demokratisches Image zu verpassen. Dabei helfen die anderen NATO-Staaten nach Kräften. Zur Taktik des türkischen Staates Ali vom Kurdistan-Komitee in Köln.
Also in Lateinamerika werden sie als Todesschwadronen genannt. Bei uns nennt man die Spezialteams oder SEK, Sondereinsatzkommando nennt man sie. Ja, die sind speziell ausgebildet. Sogar es ist auch fest bewiesen worden, dass diese Spezialteams ihre Ausbildungen in Deutschland, in der BRD, sogar in Bonn machen. Also sie werden von GSG 9 ausgebildet. Das ist auch fest bewiesen worden. Und diese Spezialteams, sie operieren separat von regulären Armee aus. Und sie sind auch so öfter wie mit kurdischen Trachten angezogen. Also die ziehen diese Trachten an. Und somit operieren sie wie Guerilla, ja.
Dort, wo die Repression am offensichtlichsten ist und der Terror des türkischen Staates zunimmt, dort wächst zurzeit auch der Widerstand. Die Versuche, aus Kurdinnen und Kurden türkische Staatsangehörige zu machen, das Verbot der kurdischen Sprache und der Kultur, all dies erweist sich als unfruchtbar angesichts der Situation. Noch einmal Ali vom Kurdistan-Komitee.
Seit Frühling dieses Jahres gibt es bei uns einen Volksaufstand. Viele haben das als kurdische Intifada bewertet und natürlich, was eigentlich richtig ist, ja. Und in diesem Volksaufstand haben sich über 1 Million Menschen teilgenommen und es fand in 17 Kreisstädte und Provinzen. Und dieser Aufstand der Bevölkerung dauert immer noch an mit verschiedenen Dimensionen. Also in der Städte gibt es so kleine Proteste gegen türkische Herrschaft und Unterdrückung in Kurdistan. Und in
So, und jetzt gehen wir an genau der Stelle hier nochmal raus. Es hat nämlich jetzt doch noch jemand angerufen. Vielleicht, ja, erzähl's einfach mal. Was wolltest du denn noch beitragen?
Ja, das ist eigentlich mehr eine allgemeine Sache, also jetzt nicht ganz speziell zu diesem kurdischen Problem, sondern so der Art, wie diese, ja, wie ihr jetzt praktisch am Montagabend diese Sendungen macht, schon ein paar Mal. Ihr bezeichnet es immer mehr oder weniger als Notlösung oder einfach als Ersatzsendung für ein mangelndes Tagesinfo. Und das liegt natürlich an der Anzahl der Leute. Ich finde es allerdings gar nicht mal so eine schlechte Sache. Also irgendwie habt ihr, finde ich, aus der Not eine sehr gute Tugend gemacht. Ich finde es eigentlich, das wäre jetzt mein Vorschlag, das mal unabhängig von dem Personalmangel, das vielleicht einfach auch so beizubehalten, solche Sendungen wirklich mal gezielt eine Stunde zu machen, wo vielleicht auch die Vorbereitungszeit ein bisschen besser ist, ein bisschen länger ist als für ein aktuelles Tagesinfo immer. Das einmal in der Woche zu machen, finde ich eine sehr gute Sache.
Also zuerst wollte ich dir mal ganz herzlich erstmal Dankeschön sagen. Das läuft mir natürlich ganz gut runter und ich denke, der Rita wahrscheinlich auch. Trotzdem, unsere Idee ist eben, dass wir jeden Tag ein Info so in der normalen Form eben hinkriegen, so mit der Idee im Hinterkopf, halt tagesaktuelle Themen auch von ein bisschen breiterer Palette aufzugreifen und sowas, wie wir das jetzt heute gemacht haben, natürlich auch hinzukriegen an einem anderen Sendeplatz. Also von daher ist es eben eine Notlösung, weil wir eben am liebsten halt beides machen wollten.
Ja, wobei ich mir vorstellen kann, bei der Fülle von aktuellen Themen, die ja täglich auf uns da niederprasseln, ist das vielleicht auch nicht immer so zu schaffen. Insofern finde ich es eben gut, wenn es ein Thema, das kurdische Problem wird leider noch eine ganze Weile aktuell bleiben, ist immer aktuell, nicht nur für Kurden auch. Insofern finde ich es ganz gut, wenn so ein Thema mal intensiv rausgepickt wird. Was mir dann eigentlich immer so, was ich immer überlege, wenn ich eben über solche Probleme höre, die eben jetzt auch Kurden haben und eben nicht nur in der Türkei, sondern mit unserem ach so demokratischen Staate, dann fällt mir immer ein, es wird ja von offiziellen Stellen wird ja immer sehr viel nachgedacht, wie eben dieser sogenannte Terrorismus bekämpft werden kann, und da die Fantasien ufern ja da immer aus in alle möglichen Gesetzgebungen, und Menschen, die dann ja vielleicht einfach gegen diese zum Teil absurden und menschenverachtenden Gesetze handeln, vielleicht auch ein bisschen radikal handeln, die werden dann natürlich wieder eingeschachtelt in Terroristen oder in RAF-Leute. Aber es machen sich vielleicht sehr wenige Menschen, also zumindest diese verantwortlichen Menschen, machen sich sehr wenige Gedanken, warum diese Leute eigentlich überhaupt zu solchen Taten kommen, denn es wird ja kein Mensch als RAF-Mitglied geboren, dazu kommt man. Das sind vielleicht Erfahrungswerte, ja. das sind Entwicklungen, die manche Menschen vielleicht ein bisschen intensiver wahrnehmen und ein bisschen länger brauchen, das wegzudrängen, wie der Großteil von uns.
Ja, vielleicht haben wir ja heute einen kleinen Beitrag dazu geleistet,
dass halt
vielleicht ein paar Leute noch mehr irgendwie die Gedanken einfach machen. Also ich denke, da sind wir vielleicht sogar einer Meinung.
Ich habe zwar ein bisschen Befürchtung, dass es nicht sehr weit nach oben dringt, das mal in Frage zu stellen und das mal nachzufragen, aber vielleicht ist es auch gar nicht wichtig, dass es oben nachgedacht wird. Wenn es unten entsprechend mehr nachgedacht wird, hilft es vielleicht sogar noch mehr.
Also gut, hoffen wir es.
Okay,
danke dir für deinen Anruf. Ne?
Jo, ciao.
Okay, ciao. Ja, dann machen wir jetzt hier direkt weiter, nämlich die Emdinger, die stehen schon draußen und wollen gleich mit der nächsten Sendung weitermachen. Mit zwei kurzen, einem längeren Veranstaltungshinweis. Das erste, nochmal der Hinweis, dass heute Abend im Jos Fritz Café um 9 heute Abend die DDR-Band Fluchtweg spielt. Die waren ja vorhin schon bei uns im Musikmagazin. Ja, in gut 2 Stunden wird es denn soweit sein.
Der AKJ, der Arbeitskreis Kritische Juristin, fährt morgen zu dem Prozess Luitgard Hornstein nach Stuttgart mit einem Kleinbus. Morgen um 5.30 Uhr ab dem Omnibusbahnhof. Ungefähr 2 bis 3 Leute können noch mitfahren. Falls ihr mitfahren wollt, ruft bitte bei dem Anrufbeantworter von Anke Ull an. Das ist die Nummer 382293. Ich wiederhole nochmal. Anke Ull, 382293.
Ja, und zum dritten Veranstaltungshinweis ist jetzt extra jemand im Studio gekommen. Wir haben letzte Woche ja schon mal von den Massenkündigungen in der Freiburger Salatstube berichtet, werden morgen auch nochmal dazu berichten. Und du kannst jetzt nochmal ein bisschen konkreter wahrscheinlich sagen, worum es da morgen gehen wird.
Ja, also morgen ist vor dem Arbeitsgericht der erste Kündigungsprozess, also um eine Kündigungsschutzklage eben. Rausgeschmissen sind da eben 5 Frauen geworden, wobei es noch mehrere andere